herzlich willkommen wieder zur Märchenzeit in meinem Märchenwald. Ich werde heute ein Märchen erzählen, das habt ihr euch in den Kommentaren gewünscht. Und das war sehr, sehr spannend für mich, da die Hintergründe auszugraben und etwas zu finden, was ich euch heute mitgeben kann. Aber jetzt erstmal das Märchen. Und zwar ist das das Märchen von den 7 Raben. Es war einmal ein Bauer und seine Frau. Die hatten 7 Söhne. Und sie wünschten sich so sehr ein Mädchen. Endlich war es soweit und die Frau gebar tatsächlich ein kleines Mädchen. Aber es war so schwach, dass alle glaubten, dass es nicht lange überleben könne. Und der Vater hatte so große Angst um sein Kind, dass er sich entschloss zur Nottaufe, denn es sollte nicht ungetauft vor den Schöpfer treten. So schickte er also seine 7 Söhne, Wasser zu holen für die Nottaufe. Die Jungs aber spielten übermütig und zerbrachen dabei den Krug. So trauten sie sich nicht nach Hause. Der Vater aber voller Sorge wurde wütender und wütender, wann nun endlich seine Söhne zurückkehrten. Bis er schließlich sprach: Ihr solltet schwarze Raben werden! Und in diesem Moment verwandelten sich alle 7 Söhne in schwarze Raben und flogen davon. Das Mädchen aber überlebte und wuchs heran und wusste nicht, dass es einmal Brüder gehabt hatte. Eines Tages aber sprachen die Eltern über ihre Söhne und dass es doch der Übermut der Jungs war, der sie erst dazu getrieben hatte, zu diesem Unglück. Das Mädchen hörte dies und sagte: Ich bin schuld daran, dass meine Brüder Raben sind und ich werde sie erlösen. Die Eltern konnten sie nicht davon abbringen. Und so nahm sie sich Essen und Trinken, ein Stühlchen und einen Ring der Mutter mit. Und sie zog über Berg und Tal und ging und suchte ihre Brüder. Und so kam sie zur Sonne und bat sie um Hilfe. Doch die Sonne schien und war böse und fraß Kinder. Und so ging das Mädchen weiter und ging und kam zum Mond. Doch auch er ward böse und sprach: Ich rieche Menschenfleisch. Und so ging sie fort und wanderte weiter und weiter und kam zu den Sternen. Und all die Sterne saßen auf Stühlchen. Da setzte sich das Mädchen auch auf ihr Stühlchen und erzählte von den Brüdern und dass sie sie erlösen wolle. Da trat der Morgenstern hervor, reichte dem Mädchen ein Hinkelbein und sagte: Mit diesem Hinkelbein kannst du den Glasberg aufschließen, in dem deine Brüder leben. Und das Mädchen wickelte das Hinkelbein in ein Tuch und ging davon. Als es vor dem Glasberg stand und aufschließen wollte, merkte sie, dass sie das Hinkelbeinchen verloren hatte. Da schnitt sie sich den kleinen Finger ab und nahm den als Schlüssel. Als sie die Tür öffnete, kam sie in eine Höhle und dort war ein Zwerg, der war den schwarzen Raben zu Diensten. Und das Mädchen erzählte, dass sie die Schwester sei und wann die Raben denn da wären. Und der Zwerg sagte: Oh, die Raben, die sind gerade außer Haus. Und er lud sie ein an einen gedeckten Tisch und das Mädchen setzte sich. Da standen 7 Teller und 7 Becher und sie nahm von jedem Teller ein wenig und trank aus jedem Becher ein Schlückchen, denn sie wollte keinem zu viel wegnehmen. In das letzte Becherchen aber ließ sie den Ring ihrer Mutter fallen. Es dauerte nicht lange, da hörte sie Schwirren in der Luft und die 7 Raben kehrten heim. Und sie wunderten sich, Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Und so fanden sie schließlich im letzten Becher den Ring. Und da trat die Schwester hervor und sie erkannten ihre Schwester und den Ring ihrer Mutter. Und so waren die 7 Raben erlöst. Und alle kehrten zurück nach Hause. Als ich als Kind immer wieder dieses Märchen gelesen habe, fand ich es ziemlich gruselig wegen des kleinen Fingers. Ich mochte es nicht so sehr. Aber es hatte eben für mich in meiner Kindheit auch keine Botschaft. Dieses Märchen wird in Mysterienschulen sehr hoch gehandelt. Es seien dort hohe Weisheiten verborgen. Zum Beispiel stehen die 7 Raben für ein Sternenbild, für verschiedene Sterne. Ich habe mir ehrlich gesagt all die Symboliken da drin nicht gemerkt. Der Morgenstern steht für die Venus. Der Glasberg soll für Weisheit stehen, für die gelehrte Weisheit natürlich, die zu erklimmen so schwer ist. Es ist also so ein klassisches Märchen, was eben in verschiedenen Mysterienschulen und hoch eingeweihten Weisheiten gerne als geheimes Wissen über Sterne und Morgenstern, die Venus, ja, über diese Konstellationen und so weiter. Da wird sehr viel hineininterpretiert. Wen das interessiert, diese Richtung der Deutung, dem kann ich nur empfehlen, die Seite Geomantie, Inanna Geomantie, also wie die Göttin Inanna, vom Steffen Brönnle. Und der hat da die 7 Raben genau in diesem Sinne der hohen Mysterienschulen gedeutet. Und wer sich dafür interessiert, der schaut da einfach mal rein. Also wie gesagt, er gibt das auch so wieder, die 7 Raben, die stehen für die Plejaden und so weiter. Da gibt es also viele Vergleiche. Natürlich kann man das Märchen so deuten. Man kann jedes Märchen auch als Mysterienweisheit deuten. Das ist völlig legitim und natürlich auch sehr interessant. Aber wenn ihr schon ein paar Sendungen Märchenzeit gesehen habt, dann wisst ihr, dass mein Weg eher dahin geht, was können wir konkret heute, hier und jetzt mit der Märchenweisheit anfangen? Und da lasst uns mal ein bisschen in die Symbole und Bilder schauen. Es geht schon los mit der 7. Die 7 ist aus meiner Sicht eine Zahl des Ausgleichs. Denn die 3 steht für das Weibliche, die weibliche Dreiheit, Tochter, Mutter, Alte. Und die 4 steht für die männliche Energie, die 4 Elemente, die Materie. Die 7 vereint beide. Die 7 kommt oft vor und euch ist bestimmt aufgefallen, dass es sehr viele Parallelen, auffällige Parallelen zu Schneewittchen gibt. Und die 7 steht natürlich auch für die Lebenszyklen. Also zum Beispiel heißt es, also ich bin keine Medizinerin, aber ich glaube, das stimmt, dass die Haut alle 7 Jahre sich komplett erneuert hat. Also dass die Schichten, die ganz unten waren, in 7 Jahren ganz oben sind. Das hat natürlich auch Einfluss auf unsere geistige und seelische Entwicklung. Es heißt zum Beispiel, alle 7 Jahre ändert sich der Geschmack. Und wenn man mal schaut, dass alle 7 Jahre gibt es schon auch entscheidende Veränderungen im Dasein. Mit 7, 14, 21 könnt ihr gerne mal selber durchgehen an eurem eigenen Leben. Diese 7 wird auch in den Mysterienschulen, ich sag mal, sehr glorifiziert. Ich denke, das ist mehr so plus minus. Aber nichtsdestotrotz hat die 7 ja eine Aussage. Und es ist ganz klar, dass am Anfang also es nicht ausgeglichen ist, weil 7 Söhne und eine Tochter. Und alle 7 Söhne tun, was Jungs einfach gerne tun. Sie spielen, sie vergessen die Zeit, sie sind übermütig. Und dann passiert das Malheur. Eigentlich was sehr Normales und Alltägliches, wenn man Söhne hat. Und ich finde auch, der Vater reagiert auf eine Weise, die ich als Mutter sehr gut verstehen kann. Manchmal ist man einfach so wütend, weil man es nicht in der Hand hat, was da passiert. Und alles plötzlich ganz anders ist. Und vor allem geht es dem Vater darum, dass er sein Weltbild durchsetzen will. Denn er glaubt, das Kind, sein Mädchen, sein Wunschkind würde sterben. Und er kennt nur eine Lösung für diese Situation, die Nottaufe. Er hat nur ein einziges Ziel. Und das scheitert daran, weil seine Söhne etwas ganz anderes gerade zu tun haben, andere Prioritäten haben. Es ist sehr interessant, dieses Motiv gibt es in ganz Europa. Und es ist nicht immer der Vater, der den Fluch ausspricht. Es ist auch oft die Mutter. Vielleicht kennt ihr die Verfilmung des slowakischen Märchens, die 7 Raben. Da ist es die Mutter, die einfach komplett überfordert ist von diesem Familienleben. Und dann passiert es tatsächlich. Sie werden 7 Raben. Raben, darüber könnte man viele Sendungen machen, weil Raben so unglaublich starke Symboliken haben. Schwarz steht natürlich für die Dualität zu weiß, zu hell, die aber dazugehört. Raben sind ganz oft Begleiter von Lichtgöttern. Interessanterweise, es gehört zusammen. Da sind wir wieder bei diesem Yin und Yang. Zeichen aus dem chinesischen Weltbild. Beides gehört zusammen und die Alten, auch in Europa, die wussten das noch. Raben begleiten den Gott Odin, das habe ich euch schon mal an anderer Stelle erzählt. Sie sind Gedanken und Erinnern, Hugin und Munin, genau, das Denken und das Erinnern. Also die haben eine große Symbolik, mythologisch. Sie sind aber in der Realität, also im Hier und Jetzt, auch wirklich bemerkenswerte Tiere, unglaublich intelligent, lernfähig. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass Rabenvögel sich Werkzeuge machen, um an Futter zu kommen. Das ist sehr, sehr spannend. Und wer da mal einsteigen will, es gibt also wirklich, wirklich interessante Studien dazu, wie intelligent diese Tiere sind. Sie sind sozial. Also, mir ist auch völlig klar, warum eine Hexe im klassischen Märchenbild ganz oft einen schwarzen Raben auf der Schulter hatte. Denn diese Frauen sind sehr oft von der Gemeinschaft ausgestoßen worden oder lebten freiwillig außerhalb der Gemeinschaft. Und mit Raben kann man kommunizieren, interagieren. Raben reagieren zum Beispiel auf Augenbewegungen. Das hat man wissenschaftlich erforscht. Also sie sind sehr präsent in ihrer Art und Weise. Es ist also kein Wunder, dass Menschen in Raben verwandelt werden, weil sie ja so eine Persönlichkeit haben. Das Mädchen wächst also wider allen Erwarten heran, sie stirbt nicht. Der Vater hatte Unrecht. Und dennoch sagen die Eltern im Gespräch miteinander, naja, die Jungs sind ja selber dran schuld, dass wir sie verflucht haben. Und da merkt man schon, da ist was nicht im Gleichgewicht. Wir leben in einer Welt hier auf der Erde, die ist dual und sie ist geprägt davon, dass wir Entscheidungen treffen. Wir haben eine große Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen haben Konsequenzen. Sie haben immer, immer Konsequenzen. Und es ist unsere Aufgabe, uns das bewusst zu machen und mit diesen Konsequenzen zu leben und dazu zu stehen und an ihnen zu wachsen. Und die Eltern tun das aber nicht. Ja, sie sagen, ja, es war ein Unglück, aber ist eigentlich nicht unsere Schuld. Das Mädchen übernimmt die Verantwortung an dieser Stelle. Sie will für den Ausgleich sorgen und geht los. Interessanterweise mit einem Stühlchen. Das habe ich in keinem anderen Märchen so gefunden. Und ich fand das erstmal merkwürdig. Die Parallele kommt aber. Das Stühlchen ist ganz wichtig. Sie geht zur Sonne. Und auch das unglaublich anders. Denn in vielen Märchen ist Frau Sonne die Gute. Ja, die gute Frau Sonne. Gerade hier in den nordischen Kreisen ist die Sonne lebensspendend und wohltätig. Aber in diesem Märchen ist die Sonne gefährlich und sie hilft ihr nicht weiter. Und der Mond ganz genauso. Auch der Mond, der ist nicht gütig und wird ja auch oft mit weiblichen Eigenschaften assoziiert. Aber nicht in dieser Geschichte. Da sind diese beiden Hauptlichter am Himmel, sind dem Mädchen feindlich gesinnt. Warum? Sie bekommt in den Extremen, die für die Sonne und Mond stehen, keine Antwort, keine Hilfe. Sie kann nicht nur ins Helle und sie kann auch nicht nur ins Dunkle. Der Mond steht an der Stelle eben für die Nacht, sondern sie muss weitergehen. Und dann kommt sie zu den Sternen. Und die Sterne füllen den Raum zwischen Mond und Sonne. Sie sind Lichter in der Dunkelheit. Der Sternenhimmel ist auch ein Symbol der großen Göttin. Es gibt im ägyptischen Pantheon eine eigene Göttin für den Nachthimmel, die Göttin Nut. In christlicher Zeit wurde Maria sehr gerne in einem Sternenmantel dargestellt. Das ist natürlich eine Übernahme von früheren Göttinnenbildern. Also der Sternenhimmel wurde mit der Göttin assoziiert, und zwar mit der Urgöttin, der Lebenskraftgöttin, der Schöpferin der Erde. Obwohl es im Sternenhimmel ist. Und da sind wir auch wieder bei den paradoxen Situationen, die sehr oft in Märchen und mystischen Geschichten vorkommen. Wir haben das auch bei Frau Holle. Im Brunnen nach unten und dann auf einer Wiese zu sein und im Himmel von dort den Schnee zu schicken. Ja, ihr merkt, das betrifft immer wieder zu. Und wenn solche paradoxen Situationen sind, dann wissen wir auch, jetzt sind wir wirklich in der anderen Welt, wo alles möglich ist. Und die Sterne sitzen auf Stühlchen. Also hat das Mädchen dort ihre Entsprechung. Sie hat auch ein Stühlchen. Natürlich der Morgenstern. Ja, man kann das als Sternenkönigin, Göttin, Venus überhöhen. Natürlich, warum nicht? Vielleicht ist es aber auch einfach nur der Morgen, der Neubeginn, der Leitstern, der auf den neuen Tag hinweist, auf eine Änderung. Hier hast du jetzt die Chance, etwas zu verändern. Und sie bekommt was Interessantes, ein Hinkelbeinchen. Jetzt müssen wir ein bisschen um die Ecke denken. Hinkel ist ein altes Wort für Hühner. Hühnerbein, Bein, ein altes Wort für Knochen, also ein Hühnerknochen. Ein Hühnerknochen, den nagen wir ab und schmeißen weg. Heute. Denkt mal an die Lochsteine, die Feuersteine, die ein Loch haben, die man an der Ostsee oder an den Küsten findet. Die heißen Hühnergott. Verballhornung eines uralten Talismans, eines Schutzzaubers. Also dieser Hühnerknochen war in tieferen Kulturschichten ein Schutzzauber und etwas ganz Wichtiges, ein Schlüssel. Schlüssel waren immer magisch. Sie bekommt also einen magischen Schlüssel für den Glasberg. Auch super interessant. In den Mysterienschulen ist das immer durchsichtig und glatt und schwer zu erklimmen. Man geht da eben von künstlichem Glas aus. Und dort steht er für priesterliche Weisheit. Ich sehe es ein bisschen anders, weil der Berg ist ganz klar ein Muttersymbol. Wer hat denn bitte die Berge? Die Frauen, die Brüste, der schwangere Leib. Ja, Männer haben einen Berg, wenn sie vielleicht zu viel Bier getrunken haben, aber normalerweise nicht. Der Berg, der runde Berg, der steht für die mütterliche Energie, für das Urmütterliche. Und natürliches Glas entsteht durch Vulkanausbrüche. Und das ist auch nicht durchsichtig und das ist auch sehr, sehr scharfkantig. In manchen Märchen kommt das noch, dass die Helden aufpassen müssen, dass sie sich nicht an dem Berg schneiden. Ja? Also für mich ist das eine explosive Energie, so ein Glasberg. Denn wenn ein Vulkan ausbricht, da ist schon ganz schön viel Power. Und da haben wir die Parallele zum Fluch des Vaters. Das ist ja auch wie ein Vulkanausbruch vor lauter Wut. Sie muss also zu diesem Glasberg, aber sie hat nicht die Aufgabe, dass sie ihn mühsam erklimmen muss, interessanterweise. Sie findet die Tür ganz schnell. Und da haben wir den Zwerg und die sieben Teller und die sieben Becher. Hallo Schneewittchen. Also da gibt es wunderbare Parallele, wo man auch wieder tiefer, tiefer, tiefer einsteigen könnte. Nur so viel, was tut sie wie Schneewittchen? Sie nimmt niemandem alles weg, sondern nimmt von jedem ein bisschen. Und das ist für mich der Schlüssel zu diesem Märchen für den Alltagstransfer. So hat das immer meine Dozentin in der Theater- und Schauspieltherapeutischen Ausbildung gesagt. Und das ist auch ein Aspekt, auf den komme ich gleich zurück. Der Alltagstransfer. Wofür sorgt dieses Mädchen? Sie sorgt dafür, dass alles wieder ausgeglichen ist, dass männlich und weiblich, alt und jung, alles wieder im Gleichklang ist. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen die Verwerfung, wir brauchen die Einseitigkeit, weil das Leben geht einfach mal hoch und runter. Und dann brauchen wir aber auch wieder den Einsatz und die Kraft, um die Harmonie wiederherzustellen und miteinander ins Gleichgewicht zu kommen. Natürlich geht es auch um Schuld und Sühne, um Ausgleich eines Unrechts. Und dieses Mädchen übernimmt diese Aufgabe und dadurch erlöst sie tatsächlich ihre Brüder. Man könnte natürlich auch noch sehr stark auf den Opferaspekt eingehen. Sie gibt ihren kleinen Finger. In der ursprünglichen Version übrigens, wird der Finger gar nicht benannt. Ja, da gibt es auch eine ganz eigene Philosophie darüber, wofür der kleine Finger steht. Aber in der ursprünglichen Version ist es ein Finger. Also da hat das gar nicht so die Rolle gespielt, sondern dass sie ein Opfer bringt. Und der Opfergedanke hat mit dem Ausgleich zu tun, geben und nehmen. Deswegen haben alte Kulturen sehr viel Wert darauf gelegt, wenn der Mensch etwas aus der Natur genommen hat, ein Tier gejagt hat oder Holz oder Kräuter oder was auch immer, dass er selbst immer etwas dalässt, damit wieder Harmonie ist. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was man alles über Märchen sagen kann. Alles, was ich euch erzähle hier in der Märchenzeit, das sind nur Schlaglichter. Es gibt eine Fülle, was zu Märchen zu sagen wäre, aber das würde dann auch zu langweilig werden. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich euch das hier erzählen kann, denn das ist mein Alltagstransfer, in dem ich all dieses Wissen, was ich mir, wo auch immer, was mir zufließt auch, mit euch teile und euch sage, schaut doch mal, ob ihr was damit anfangen könnt. Es ist wunderbar, natürlich auch in diese Mysterien, Schulen, Sichtweisen hineinzuschauen. Aber ganz ehrlich, bezahlt mir das die Miete? Bringt mir das was zu essen auf den Tisch? Hilft mir das konkret mit einem alltäglichen Thema, mit einer Herausforderung hier auf der Erde, in meinem Sein, im Jetzt. Irgendeinen praktischen Bezug, hilft mir das dabei? Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich finde, das ist sehr schön, wenn man sich irgendwo verlieren kann. Ich weiß auch, wie das ist, in immer noch tollere Weisheiten und immer noch mehr. Aber wir sind doch jetzt hier in unserem Körper. Und das ist für mich die Botschaft dieses Märchens, den Ausgleich zu schaffen, all dieses Wissen. Man kann immer noch mehr rein geheimnissen. Lass es uns doch auf die Erde holen und schauen, was erzählen uns denn Weisheitssagen. Vielleicht helfen sie uns doch hier konkret. Das Märchen von den sieben Rahmen erzählt, tu deinen Weg, geh deinen Weg, tu das, was nötig ist. Folge deinem Herzen, wie immer. Vielleicht findet ihr noch ganz andere Botschaften für euch im Alltag. Ich wünsche es euch, es macht wirklich viel Spaß. Und ich bin sehr dankbar und an der Stelle ist mir es ganz wichtig, wirklich zu sagen, ohne nur wieso könnte ich mich hier nicht austoben. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das hier tun kann. Und darum, bitte unterstützt nur wieso, unterstützt unsere Formate und dann machen wir euer Programm. Und bis dahin, macht es euch gut.